Abschnitt 17 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Die Beschwörung des Engels vom westlichen Fenster. Du Nacht, Mariä Opfer, wie tief hast du dich eingegraben in das Tagebuch meiner Seele. Nun liegen sie hinter mir, versunken, vergessen, als hätte ich sie nie gelebt. Diese langen, endlosen Stunden der Erwartung und des brennenden Hoffens. Wunder, unbeschreibliche Wunder sind mir zuteil geworden. Wunder aus dem Reiche des Jenseits. Nicht fassen kann ich mich vor Staunen und Ergriffenheit, ob der Allgewalt des dreifach gesegneten, gebenedeiten Engels. Tief im innersten Herzen habe ich Kelly Abbitte getan, jemals schlecht von ihm gedacht und den Splitter in seinem Auge und nicht den Balken im eigenen gesehen zu haben. Ein Werkzeug der Vorsehung ist er, das weiß ich jetzt, und Erschütterung durchfährt mich, wenn ich es denke. Qualvoll waren die Tage, die der Nacht vorangingen. Immer aufs Neue habe ich Diener nach London geschickt, zu den Handwerkern, die Kelly beauftragt hatte, den Tisch nach seinen Weisungen herzustellen, um den wir fünf, Jane, Talbot, Price, er selbst und ich sitzen müssten, wenn der Engel beschworen werden würde. Aus Stücken von kostbarem Sandelholz, Lorbeerbäumen und Greenheart müsste er sein und die Form eines fünfeckigen Sternes haben. Mittendrin ein großes, regelmäßiges Loch wie ein Fünfeck. Eingelassen in seine Kanten kabbalistische Zeichen, Sigile und Namen, geschliffen aus Malachit und bräunlichem Rauchtopas. Wie schäme ich mich in meine Seele hinein, wenn ich mich erinnere, dass ich, kleinherziger, erbärmlicher Mensch, mir Sorgen gemacht bei dem Gedanken, welche Summen die Herstellung dieses Tisches verschlingen würde. Heute risse ich mir die Augen aus und schmückte damit den Tisch als mit Edelsteinen, wenn es sein müsste. Immer wenn die Diener aus London zurückkamen, hieß es morgen, übermorgen. Noch immer sei der Tisch nicht fertig. Wie verhext zöge sich das Werk hinaus, ohne sichtbare Ursache sei der oder jener Schreinergeselle plötzlich schwer erkrankt, und bereits dreie seien während der Arbeit eines jähen, unerklärlichen Todes, wie gepackt vom Pestengel, gestorben. Ruhelos habe ich die Räume des Schlosses durchwandert und die Minuten gezählt, bis der trübe Novembermorgen des Tages Mariä Opferung heraufzog. Price und Talbot schliefen wie die Murmeltiere, betäubt von seltsam schwerem, traumlosem Schlummer, wie sie mir später erzählten. Auch Jane war kaum zu erwecken gewesen und schauderte und fror innerlich, als hätte sie ein Fieber im Schlaf befallen. Aber in meine Augen war keine Ruhe gekommen. Hitze, unerträgliche Hitze brannte mir durch die Adern. Lange schon vorher war eine unheimliche Ruhelosigkeit in Kelly eingezogen. Wie ein scheues Tier wich er allen Menschen aus. Ich sah ihn in den Stunden der Dämmerung im Park umherirren und zusammenfahren wie ertappt bei heimlichem Tun, wenn Schritte sich näherten. Tagsüber saß er brütend auf den steinernen Bänken, bald da, bald dort, und murmelte in sich hinein, geistesabwesend, oder redete laut und schreiend in einer unbekannten Sprache in die leere Luft, als stünde dort jemand. Wenn er bisweilen aus seinem Zustand erwachte, so geschah es kaum für Minuten, und danach fragte er hastig, ob endlich alles bereit sei, und verneinte ich verzweifelt, so begann er mich mit Scheltworten zu überhäufen, die er plötzlich unterbrach, um seine Selbstgespräche wieder aufzunehmen. Endlich, kurz nach Mitternacht, ich hatte vor Ungeduld und Schwäche infolge des langen Wartens keinen Bissen hinunterwürgen können, sah ich in der Ferne des Hügellandes die Karren und Wagen der Londoner Handwerker nahen. In wenigen Stunden darauf stand der Tisch, zusammengefügt, denn ihn als ganzes Stück durch die Tür zu schaffen, wäre wegen seiner Größe unmöglich gewesen, oben im vorbereiteten Zimmer des Turms im Schloss. Drei Fenster, die nach Osten, Süden und Norden waren, bereits zugemauert, wie Kelly befohlen hatte, nur das hohe Bogenfenster nach Westen, wohl 60 Fuß über der Erde, stand offen gelassen. An den Wänden des kreisrunden Raumes hingen nach meinem Geheiß die alten Bilder meiner Ahnen, und zu ihnen sollte sich auch das Porträt des sagenhaften Hoel-Dat gesellen, gemalt aus der Fantasie von einem großen, unbekannten Meister. Es hatte aber bald darauf wieder entfernt werden müssen, denn Kelly verfiel geradezu in Raserei, als er es erblickte. In den Mauernischen standen meine hohen silbernen Kandelaber, und dicke Wachskerzen staken in ihren Tulpen, gewärtig der kommenden feierlichen Beschwörung. Wie ein Schauspieler memorierend, war ich oft und lange durch den Park gegangen, mir die rätselhaften, unverständlichen magischen Formeln und Worte einzuprägen, die dem Anruf des Engels vorhergehen sollten. Kelly hatte sie mir eines Morgens gegeben und gesagt, sie seien ihm auf einem Streifen Pergament eingeritzt von einer aus der Luft kommenden Hand, an der der Daumen gefehlt habe, überreicht worden. Unwillkürlich hatte ich an den scheußlichen Bartlett Green denken müssen, wie er sich den Daumen aus dem Gelenk gebissen und dem Bischof Bonner ins Gesicht gespuckt hatte im Tower. Wohl befiel mich bei diesem Gedanken ein kaltes Grauen, aber ich verscheuchte es. Ich hatte doch die Kohle, das Geschenk des Straßenräubers, verbrannt und damit jegliche Verbindung mit dem Bartlett zerstört. Endlich, nach langer Mühe, waren mir die Beschwörungen so ins Blut übergegangen, dass sie wie mechanisch von meinen Lippen liefen, wenn ich den Mund zu diesem Behufe öffnete. Wir saßen zu fünft schweigend im großen Saal, und ich horchte mit vor Erregung schmerzend geschärftem Ohr auf den dritten Viertelschlag vor zwei der Uhr im Glockenstuhl draußen im Kirchspiel. Dann klommen wir den Turm hinauf. Der fünfzackige Tisch, den Raum fast erfüllend mit spiegelnder Fläche, glitzerte auf, als Kelly taumelnd wie ein Berauschter von Kerze zu Kerze wankte und sie mit einem brennenden Span entzündete. Dann setzten wir uns der Reihe nach in die hohen Lehnstühle. Die beiden untern Spitzen des Pentagrammtisches waren nach Westen gerichtet, dem offenen Fenster zu, aus dem die frostig klare, mondscheintriefende Nachtluft eiskalt hereindrang. An diese Spitzen setzten sich Jane und Kelly. Ich selbst saß mit dem Rücken gegen Osten, und mein Blick schweifte hinaus ins ferne, in scharfe Schlagschatten getauchte Waldland der Hügel, darinnen sich weiß wie vergossene Milch die bereiften Wege und Straßen hinzogen. Neben mir saßen stumm und erwartungsvoll Price und Talbot. Die Kerzen im Raum flackerten beständig, getroffen vom Luftzug, als sei auch ihre Ruhe verloren. Der Mond, der hell am Himmel stand, war meinen Augen verborgen. Nur sein greller Schein trof von hoch oben herab, die weißen Steine der Fensterbrüstung mit seinem Lichtwasser begießend. Vor mir das fünfeckige Loch im Tisch gähnte gleich einem breiten Brunnenschacht, schwarz-dunkel. Wir saßen unbeweglich wie Tote, und wohl jeder von uns hörte sein Herz hämmern. Kelly schien plötzlich in tiefen Schlaf zu fallen, denn vernehmbar wurden mit einem Mal röchelnde Atemzüge. Sein Gesicht begann zu zucken, doch mochte mir das nur scheinen, denn das flackernde Licht der Wachskerzen lief wechselnd über seine Züge hin. Ich wusste nicht, wann ich mit der Beschwörung beginnen sollte, denn ein Befehl aus Kellys Mund, den ich erwartet hatte, blieb aus. Ich wollte versuchen, die Formel herzusagen, aber jedes Mal war mir's, als legten sich unsichtbare Finger auf meine Lippen. »Sollte alles nur Einbildung Kellys gewesen sein?« fragte ich mich, und Zweifel beschlich mich. Da fing mein Mund plötzlich wie von selbst an zu sprechen, und ich stieß mit einer Stimme, so dröhnend und tief, dass ich mir selbst wie ein Urfremder vorkam, die Zitation heraus. Eiskalte Erstorbenheit lag plötzlich im Raum. Die Kerzen standen unbeweglich, wie von Todeshauch getroffen. Ihr Schein war anders als noch kurz vorher. Ihre Lichter standen steif und ohne Helle zu verbreiten. Man könnte sie abbrechen von den Kerzen, kam mir ein Gedanke zu Sinn, abbrechen wie dürre Ähren. Die Ahnenkonterfeis an den Wänden waren zu schwarzen Schlünden geworden, wie Eingänge durch die Mauern hindurch in finstere Gelasse, und mir wurde durch das Verschwinden der Bilder zumut, als sei ich jetzt abgeschnitten von Wesen, die mich bis dahin hätten beschirmen wollen. In die Totenstille hinein klang da eine helle Kinderstimme. »Ich heiße Madini und bin ein armes kleines Mädchen. Ich bin das vorletzte der Kinder meiner Mutter und habe noch ein Wickelkind zu Hause.« Zugleich sah ich draußen, in freier Luft, dicht vor dem Fenster die Gestalt eines niedlichen kleinen Mädchens von 7 bis 9 Jahren schweben. Sein Haar war vorn gelockt und hing hinten lang herab. Es war mit einem rot und zugleich grün schillernden, seidenen Schleppkleid angetan, das aussah, als sei es aus den Flächen des Edelsteins Alexandrit geschnitten, der bei Tag grün erscheint und des Nachts rot wie dunkles Blut. So lieblich das Kind auf den ersten Blick zu sein schien, so grauenhaft war dennoch der Eindruck, der von ihm ausging. Es schwebte und flatterte wie straffe, glatte Seide vor dem Fenster, und die Umrisse hatten keine räumliche Tiefe. Die Züge des Gesichts waren wie gemalt, ein Phantom, bestehend nur aus 2 Dimensionen. »Ist das die verheißene Erscheinung des Engels?« fragte ich mich, und eine wilde und zugleich tief bittere Enttäuschung, die keineswegs durch die unerklärliche und wunderbare Sichtbarkeit des Wesens gemildert wurde, beschlich mich. Da neigte sich Talbot zu meinem Ohr und flüsterte erstickt, »Es ist mein Kind. Ich glaube, es wiederzuerkennen. Es ist bald nach seiner Geburt gestorben. Wachsen die Toten nach ihrem Hinscheiden?« So wenig schmerzlich und so wenig gerührt klang die Stimme meines Freundes, dass ich fühlte, ihm graute so wie mir. Ob es nicht ein Bild ist, tief in seinem Innern, das da gespiegelt ist, in die Luft hinein, das sich losgelöst hat irgendwie und uns jetzt sichtbar erscheint, packte mich ein Gedanke, aber ich musste ihn sogleich wieder loslassen, denn das Phantom wurde mit einem Ruck überdeckt von einem fahlgrünen Glanz, der jäh aus dem Lotschacht des Tisches zwischen uns emporschoss und im Nu zu überwältigender Höhe wie ein Geysir aus dem Boden springend in eine Gestalt gerann, die Menschenform hatte und doch nichts Menschliches. Sie wurde zu einer smaragdenen Masse, durchscheinend wie Beryl, der man die furchtbare Härte des Gesteins ansah, eine Härte, deutlicher und tiefer im eigenen Inneren ahnbar, als man wohl irgendeinem irdischen Stoff Härte nachfühlen oder ansehen könnte. Arme lösten sich aus den Felsen, Kopf und Hals. Und die Hände, irgendetwas war an ihnen, das ich nicht bestimmen konnte. Ich vermochte den Blick von ihnen lange nicht zu wenden, bis ich langsam begriff. Der Daumen an der Hand des rechten Arms stand außen, war der einer linken Hand. Ich kann nicht sagen, ich wäre entsetzt gewesen bei diesem Anblick, warum auch nicht, aber das Wesen, das da riesenhaft vor mir aufragte, war mir durch diese scheinbare Nebensächlichkeit bis ins Urfremde, Außermenschenhafte noch weiter entrückt, als durch sein so wunderbar unerklärliches, greifbares Erscheinen. Das Gesicht mit den weit auseinanderstehenden, wimpernlosen Augen war starr bis zur Unbeschreiblichkeit. Etwas Furchtbares, Lähmendes, Tötendes und doch unsagbar Erschütterndes und Erhabenes ging von dem Blick aus und machte mich frieren bis ins Gebein. Jane konnte ich nicht sehen, denn sie war verdeckt von der Gestalt des Engels, aber Talbot und Price neben mir schienen zu Leichen geworden zu sein, so leblos weiß waren ihre Gesichter. Die Lippen des Engels waren rot wie Rubin und in einem mir fremden Lächeln, fein an den Mundwinkeln verlaufend, in die Höhe gezogen. So unfassbar eigentümlich mir das Kind vorhin in seiner Flächenhaftigkeit erschienen war, so fast betäubend wirkte auf mich die weit irdische Gewohnheit des Anblicks übersteigende Körperhaftigkeit der riesenhaften Figur. Kein Schatten in der Gewandung, der sie hervorgehoben und perspektivisch betont hätte. Und trotzdem, vielleicht gerade deshalb, war mir, als seien es nur Flächen und nie Körper gewesen, die ich bis dahin in meinem Leben auf der Erde erschaut hatte, verglichen mit diesem Anblick eines Wesens aus der Überwelt. Ich weiß nicht mehr, war ich's, der da fragte, »Wer bist du?« oder war es Price gewesen? Ohne die Lippen zu öffnen, sagte der Engel kalt und schneidend mit einer Stimme, die mir klang, als sei sie ein Echo tief aus meiner eigenen Brust, »Ill bin ich, der Bote vom westlichen Tor.« Talbot wollte eine Frage tun, er konnte nur lallen. Price riss sich empor, er wollte fragen, auch er konnte nur lallen. Ich raffte meine ganze Kraft zusammen, wollte den Blick zum Antlitz des Engels erheben, ich musste die Augen senken. Ich fühlte, ich werde sterben, wenn ich es erzwinge. Den Kopf gesenkt, fragte ich stammelnd, »Ill, Allmächtiger, du weißt, wonach meine Seele sich sehnt. Gib mir das Geheimnis des Steins und koste es mein Herz, koste es mein Blut, die Verwandlung aus dem Menschentier in einen König, in einen Auferstehenden, in einen Auferstandenen, hier und drüben, will ich. Ich will das Buch des heiligen Dunstan verstehen und seine Geheimnisse. Mach mich zu dem, der ich sein soll.« Lange Zeit verging, die mir eine Ewigkeit dünkte. Tiefer Schlaf wollte mich erdrosseln, aber ich wehrte mich dagegen mit aller Macht meiner Sehnsucht. Dann dröhnten die Worte durch den Raum, als sprächen die Wände und Mauern mit. »Gut ist's, dass du im Westen gesucht hast, im Grünen Reich. Das ist mir ein Wohlgefallen. Ich gedenke, dir den Stein zu geben.« »Wann?« schrie ich auf und verbrannte fast vor wilder, namenloser Freude. »Übermorgen«, kam's, Silbe für Silbe zerbeißend zurück. »Übermorgen«, jauchzte meine Seele, »übermorgen!« »Weißt du auch, wer du bist?« fragte der Engel. »Ich bin John Dee.« »So, du bist John Dee?« wiederholte die Erscheinung. Der Engel sagte es schneidend, noch schneidender als früher seine Stimme klang. Es berührte mich. Ich wagte es nicht zu denken, als ob... »Nein, ich will nicht, dass mein Mund es ausspricht, solange ich Macht über ihn habe und die Feder es niederschreibt, solange ich sie daran hindern kann.« »Sir John Dee bist du, der Besitzer des Speeres, der Hohe Dat. Oh, ich kenne dich wohl«, höhnte eine schrille, boshafte Stimme vom Fenster her. Ich fühlte, das gespenstische Kind draußen war's, das da sprach. »Wer den Speer hat, der ist der Sieger«, tönten Worte aus dem Munde des grünen Engels. »Wer den Speer hat, der ist berufen und ist auserwählt. Ihm sind untertan die Wächter aller vier Tore. Folge du immer da Kelly, deinem Bruder. Er ist mein Werkzeug hier auf der Erde. Dir zum Führer bestellt, um dich zu geleiten über die Abgründe des Hochmuts. Ihm sollst du gehorchen, was immer er dir sagt und von dir verlangt. Was der Geringste der Meinigen von dir fordert, das gib ihm. Ich bin es, und was du ihm gibst, das gibst du mir. Dann kann ich bei dir sein, in dir und um dich bis ans Ende der Tage.« »Das gelobe ich dir, gebenedeiter Engel«, rief ich, erschüttert bis ins Mark und bebend an allen Gliedern. »Das gelobe ich mit schwörender Hand, und sollt ich darob zugrunde gehen.« »Zu Grunde gehen«, hallte es nach von allen Wänden. Totenstille lag im Raum. Mir war, als dröhnte mein Schwur durch die Tiefen des Weltraums. Die Kerzen flackerten auf. Waagerecht standen die Lichter der Flammen, als hätte ein Windstoß sie geduckt. Kälte, daß mir die Finger erstarrten, ging von dem Engel auf mich aus. Mit fast gelähmten Lippen fragte ich, »Ill, du Gesegneter, wann sehe ich dich wieder? Wie kann ich dich sehen, wenn du fern von mir bist?« »Sehen kannst du mich immer in der Kohle, aber sprechen kann ich durch sie nicht.« »Ich habe die Kohle verbrannt«, stammelte ich, und Reue ergriff mich, den Spiegelkristall vor Gardiner, meinem verfluchten Laboranten, zerstört zu haben, in feiger Angst vor dem Bartlett Green. »Willst du, dass ich sie dir wiedergebe, John Dee, Erbe des Hohe Dat?« »Gib sie mir, Ill, Mächtiger, du«, flehte ich. »So schließ die Hände zum Gebet. Beten heißt empfangen, wenn einer zu beten gelernt hat.« »Das habe ich«, jubelte es in mir. Ich legte die Finger zusammen. Ein Gegenstand quoll zwischen den Handflächen, trieb sie auseinander. Als ich sie öffnete, da hielt ich die Kohle darin, Du hast sie verbrannt. Damit hat sie das alte Leben verloren. Jetzt lebt dein Leben in ihr, John Dee. Sie ist wiedergeboren und auferstanden von den Toten. Auch Dinge können nicht sterben. Ich staunte das Ding an, der äußersten Verwunderung voll. Wie wunderbar sind doch die Wege der unsichtbaren Welt. Nicht einmal das verzehrende Feuer auf Erden ist Bringer der Vernichtung. Ich danke dir, Ill, ich danke dir, wollte ich stammeln. Vor Rührung konnte ich nicht mehr reden. Tränen erstickten mir die Stimme. Dann brach's aus mir mit Springflutgewalt. Und der Stein? Du wirst mir auch ihn? Übermorgen, flüsterte es aus weiter Ferne, denn der Engel war ein zarter Hauch geworden. Durchsichtig wie durch trübes Glas schien das Kind vor dem Fenster in mein Auge. Leblos, wie ein Stück seidener Schleier, hing es in der Luft. Dann verschwand es ins Land hinein, sank als grünlich schillernder Nebel zur Erde und wurde Wiesenfläche. Das war meine erste Begegnung mit dem Engel vom westlichen Fenster. Wie könnte noch das Schicksal mich quälen und fürder bedrücken, mich, der ich solcher Gnade teilhaftig wurde? Gesegnet sei die Nacht Mariä Opfer. Ende von Abschnitt 17, gelesen von Hokuspokus.